50 Tage, der Weg zum Leben. Erster Sonntag, Freiheit beginnt. Ich brauche mir nichts mehr vorzumachen. Ich habe so gedacht, wie tragisch, was für eine Tragik liegt in der Geschichte dieser Ehe und dieses Mannes. Auch wenn nicht viele von uns so handeln würden wie er, also dem eigenen Ehepartner so etwas vorzumachen über viele Monate hin, wir können uns doch gut hineinfühlen und können den Schmerz, denke ich, gut nachempfinden. Der Zusammenbruch war ja unvermeidlich, es musste ja so kommen. Das war nun ein Zufall, dass ausgerechnet dieser Samstag der Tag war, an dem es passierte. Aber nun war es eben soweit und der Schmerz war groß. Was hat der Mann verloren? Ich glaube, die Schlusseinstellung hat es gut gezeigt. Er hat sein Gesicht verloren. Er hat es uns ja deutlich vorgemacht. Er hat sein Gesicht verloren gegenüber seiner Frau und er hat anschließend auch seine Frau verloren. Wer von uns hat nicht schon sein Gesicht verloren und hätte sich sonst wohin gewünscht, weil ihm Ähnliches passiert ist? Der Ausdruck Gesicht verlieren bedeutet ja, man mag sich nicht mehr sehen lassen. Man bietet keine Oberfläche mehr an, die ein anderer anschauen kann. Angesicht ist das alte deutsche Wort dafür. Angesicht kommt von Ansehen. Da gucken die Leute meistens zuerst hin, wenn sie uns anschauen. Es gibt Beispiele, wo es anders ist. Ich kannte einen Friseur, der guckte immer so ein bisschen drüber, über mein Gesicht. Schuhverkäufer gucken vielleicht eher nach unten. Bodybuilder gucken nach sonst wohin. Aber normalerweise gucken wir zuerst das Gesicht an. Und wenn wir dieses Gesicht verloren haben, dann ist das ganz schlimm. Mit unserer Mimik reden wir ja schon, bevor wir überhaupt den Mund aufgemacht haben. Wer sein Gesicht verloren hat, hat seine Beziehung verloren, hat seine soziale Anerkennung verloren, ist ein Nichts mehr. Fragt sich allerdings, was schlimmer war, dass die Maskerade endlich gefallen ist, oder war schlimmer, die erbarmungswürdigen Wochen vorher im Rhein-Neckar-Zentrum immer mit dem Risiko entdeckt zu werden, dass das Ganze auffliegt, in denen er schon die Achtung vor sich selber verloren hat, eigentlich das Gesicht vor sich selber verloren hat. Ein Beispiel von sehr, sehr vielen für etwas, was ich Unleben nennen möchte. Nicht Tod, nicht Leben. Irgendwo hängt man dazwischen. Wir wollen doch leben. Das ist es doch, was uns antreibt. Wir wollen doch leben, etwas, was wir dann auch Leben nennen und so empfinden. Das kann doch nicht das Ende vom Lied sein, dieses Unleben. Das ist die Basis für unser 50-Tage-Thema. Leben, der Weg zum Leben, darum geht es. Und die gute Nachricht ist, es gibt ein befreites Leben. Natürlich, solange wir hier auf der Erde wandeln, wird es immer bruchstückhaft sein irgendwo, aber es gibt ein wesentlich befreiteres Leben als das, was wir vorher gekannt haben. Das endgültig freie Leben wird uns in der Ewigkeit erwarten. Aber vorher gibt es auch schon ein befreiteres Leben. Grundlage für diese Nachricht: Es gibt ein befreites Leben und dafür, wie es geht, ist uns das Wort Gottes geworden, ist uns die Bibel geworden. Die Bibel ist unser Handbuch, wenn es darum geht, dass ein Mensch heil werden kann und wie er heil werden kann. Jesus selber weist uns den Weg zur Heilung, zum Beispiel in der Bergpredigt. Das ist am Anfang bereits angeklungen. Und so wird der biblische Bezug in den kommenden Wochen dadurch deutlich, dass es zu jedem Grundsatz, zu jedem Thema eine Seligpreisung gibt. Also einen Satz aus der Eröffnung der Bergpredigt, als Leitwort. Diese Worte der Seligpreisung helfen uns, den Weg zum befreiten Leben zu finden. 8 Schritte dahin möchten wir aufzeigen, 8 Schritte gehen. Und wenn Sie, wenn ihr frei werden wollt, dann kann ich nur sagen, gehen Sie mit. Gehen Sie wirklich, hören Sie nicht nur. Bedenken Sie, entschließen Sie sich und gehen Sie mit. Es sind nicht die Schritte, die wir vorgeben, die ich vorgebe, die Rolf Dreier vorgibt oder die sonst jemand hier vorne vorgibt. Es sind Schritte, die Jesus selber vorgegeben hat. Sie sind Teil der Bergpredigt. Die erste Seligpreisung, es funktioniert nicht von hier. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Steht in Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 3. Der erste Schritt, diesen Schritt möchte ich mit Ihnen zusammen gehen. Daraus haben wir einen Grundsatz abgeleitet, der uns in der folgenden Woche begleitet. Dieser Grundsatz legt die Worte Jesu in unsere Lebenssituation hinein aus. Auch diesen Grundsatz möchte ich Ihnen gerne zeigen. Er lautet, ich weiß, dass ich nicht Gott bin. Ich gebe zu, dass ich meinen Drang, das Falsche zu tun, nicht beherrschen und mein Leben nicht selbst steuern kann. Zurück zu dem bedauernswerten Mann aus dem Anspiel mit dem verlorenen Gesicht. Ich finde, dass das Anspiel deutlich macht, etwas sehr Allgemeines über unser Menschsein, es macht deutlich, wie schwach und hilfsbedürftig wir Menschen sind. Das ist unsere Grundsituation. Jeder von uns ist schwach und hilfsbedürftig. Das ist mit Händen zu greifen. Das ist schon von der Schöpfung an so. Rein körperlich, nur mal körperlich gesehen, vergleichen wir uns etwa mit gleich großen Wirbeltieren, die es sonst noch so gibt in unseren Breiten, wenn sie es noch so gibt. Wir sind hilfsbedürftig. Wir sind nicht für Temperaturen unter 15 Grad geschaffen. Wir sind weder besonders schnell, manche von uns sogar sehr langsam, noch besonders stark oder ausdauernd. Unsere dünne Haut ist unbepelzt. Wir müssen uns einen künstlichen Pelz zulegen. Und der ist erneuerungsbedürftig. So alle Jahre geht er auch mal kaputt. Dann müssen wir uns was Neues zulegen. Es dauert sehr, sehr lange auch im Lauf unserer Geschichte, bis wir ohne den Schutz der Eltern klarkommen. Sogar die Schnecke, die langsame Schnecke, hat immerhin doch ein Haus, in das sie sich ganz schnell zurückziehen kann, wenn Gefahr droht. Wir müssen uns selber eins bauen. Überleben tun wir eigentlich nur, indem wir die Natur überlisten. Das haben wir uns im Lauf der Generationen und Jahrhunderte so angelernt und antrainiert. Und uns ist die Unsicherheit unseres Lebens, unseres Daseins, uns ist unsere Schwäche und Zerbrechlichkeit wie keinem anderen Wesen auf diesem Planeten bewusst. Und da ist eine Spannung in uns drin. Einerseits schwach und hinfällig und andererseits doch leben wollen. Und wie können wir dieses Leben sichern? Das ist es, was uns bestimmt. Wir haben eine Menge Tricks auf Lager. Dabei nehmen wir sehr oft in Kauf, dass wir bei unseren Tricks die Probleme oft nur vor uns herschieben, wie bei diesem Mann aus dem Anspiel, der ja das eigentliche Problem, auch die Auseinandersetzung mit seiner Frau, vor sich hergeschoben hat. Oder wir verlagern unsere Probleme einfach auf andere. Wir leben auf Kosten anderer. Das ist auch so ein Trick aus unserem Reservoir an guten Ideen. Und an dieser Stelle kommt etwas ins Spiel, das etwas sehr, was vielleicht sehr kirchlich klingt, nämlich der Begriff Sünde. Genau das ist Sünde. Mit unseren Tricks leben wir auf Kosten anderer und leben wir sehr oft Lügen. Mein Problem, Fakt ist, wir brauchen Veränderung, wir brauchen Heilung. Ich will mir nichts vormachen. Ich habe ein Problem. Und ich muss sagen, ich habe bisher noch keinen getroffen, dem es nicht so ginge. Dieses Problem ist meine unmenschliche Art. Meine sündige Natur, habe ich irgendwo gelesen. Aber ich fand, dass dieser Begriff ein bisschen irreführend ist. Ich will es mal nennen, meine unmenschliche Art. Menschlich und doch unmenschlich, je nach Lesart. Etwas bringt mich dazu, Dinge zu tun, die für mich schlecht sind. Etwas bringt mich dazu, in mir drin Dinge zu tun, die für andere schlecht sind. Selbst wenn ich das erkenne, in lichten Momenten, wenn ich zur Einkehr komme und wenn ich mir überlege, es ist eigentlich schlecht, dass ich das mache, ich tue es trotzdem. Wenn ich verletzt werde, verletze ich wieder, vielleicht auch schon prophylaktisch, schon bevor der andere mich verletzen kann, verletze ich ihn schon, aus Angst, er könnte mich verletzen. Und es macht dann alles nur noch schlimmer. Ich bin ungeduldig und perfektionistisch mit anderen, überlade sie mit meinen Erwartungen. Irgendwie versuche ich, meine Probleme zu lösen, doch oft ist es hinterher noch schlimmer als vorher. Mit einem kleinen Problem, das ich gelöst habe, handle ich mir ein großes Problem ein, das ich nicht lösen kann. Unsere menschliche Art, die Bibel sagt dazu Sünde, die werden wir nicht einfach los. Die bleibt uns treu, sie klebt an uns, ja mehr noch, sie ist mit uns verwachsen wie die Haut, die uns umgibt, die wir nicht abstreifen können. Immer wieder folgen wir den Wünschen, die uns nach der falschen Seite ziehen. Die Bibel ist sehr ehrlich an dieser Stelle. Einer der Autoren, der Völkerapostel Paulus, schreibt in seinem Römerbrief in Kapitel 7, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet nicht, ich selber tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Meine Übersetzung, meine unmenschliche Art treibt mich dazu. Etwas in mir. Kommt Ihnen das bekannt vor? Kennt ihr das? Mir kommt es schon bekannt vor. Es ist, als ob zwei oder mehr Personen in mir drin sind, die miteinander streiten. Und immer behält die Sünde die Oberhand oder sehr, sehr oft. Der Mensch will. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer Befreiung ist, dass wir die Ursache eigentlich erkennen. Warum ist das so? Warum haben wir diese schreckliche Haut, die wir nicht loswerden? Warum passieren uns all diese Dinge im Leben wie im Anspiel beispielsweise dargestellt? Kennen wir die Ursache dafür? Dann können wir auch die Folgen übersehen. Dann können wir auch echte Hilfe in Anspruch nehmen. Der Mensch will wie Gott sein und herrschen. Dieser schwache Mensch, dieser zerbrechliche Mensch, der sieht, dass er zerbrechlich ist. Er will alle seine Probleme lösen, er will herrschen. Und anstatt dass das eine Lösung ist, ist das noch einmal die Ursache eigentlich zu dem Problem, das er hat. Der Mensch will Gott sein und herrschen. Die Kernursache ist, dass der Mensch wie Gott sein will. Was meine ich damit? Ein ganz persönliches Beispiel, das ich sehr oft so spüre, ist sonntags, vormittags, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Ich habe alles vorbereitet, wie ich es vorbereiten konnte. Und gehe hier in den Gottesdienst, komme in die Gemeinde hinein und mich überkommt ein Gefühl der Unsicherheit, weil ich keine Ahnung habe, was bei diesem Gottesdienst herauskommt. Ich spüre in mir das Verlangen, alles zu kontrollieren, alles in der Hand zu haben, alles klar zu machen. Und solange wie nicht alles klar ist, bin ich nicht ruhig. Und dann tut es gut zu wissen, es gibt einen Gott. Und der hat irgendwo doch ein Interesse an diesem Gottesdienst. Nein, der hat noch viel mehr Interesse an dem Gelingen dieses Gottesdienstes wie ich. Und hoffentlich gelingt es mir, Sonntag früh mir zu sagen, ich bin nicht Gott. Und ich beherrsche diesen Gottesdienst nicht. Ich trage meinen Teil bei und du, Herr, musst etwas tun, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Aber die Kernursache ist eben das Herrschen wollen. Gnade mir Gott, wenn ich es wollte. Dann geht alles schief. Eigentlich sind wir von Natur aus sehr zerbrechliche Wesen, auf Hilfe angewiesen. Und ich glaube, dass Gott uns absichtlich so gemacht hat, im Unterschied zu allen Tieren. Absichtlich so zerbrechlich, so kälteempfindlich und alles, weil er uns begegnen möchte als die Quelle allen Lebens. Weil er uns auf sich hin geschaffen hat. Er will, dass wir zu ihm kommen. Aber das tun wir nicht. Die Bibel bezeugt uns, dass er uns sogar ewiges Leben geben will. Das Problem ist nur, dann müssen wir uns auch was von ihm sagen lassen, wenn wir zu ihm kommen. Wir können nicht zu ihm kommen und sagen, gib uns dies und gib uns das, wenn wir nicht ihm auch die Erlaubnis geben, in unser Leben hineinzureden. Und da sagen dann viele, nein, dann suche ich den lieben Gott doch lieber in mir selber. Dann müssen wir ihm Zugang geben zu jedem Bereich unseres Lebens. Und diesen Preis, den sind wir nicht bereit zu zahlen. Das ist uns zu teuer. Da spielen wir doch lieber unseren eigenen Gott. Wir können aber auch nur so tun, als ob wir Gott wären. Wir sind nicht Gott und wir werden es auch nie sein, keiner von uns. Keine Frage. Wir sind diese zerbrechlichen Wesen, die krampfhaft versuchen, eine einigermaßen gute Figur zu machen oder Ansehen zu pflegen und zu irgendwie mit schönen Dingen in Verbindung zu bringen, dass die Leute nicht sehen, wie schwach wir sind. Gott spielen passt nicht zu uns. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen. Das ist uns. Wir haben alle möglichen Berufungen, alle Berufe, alle Stärke und Talente, aber Gott spielen, das können wir nicht. Wer Gott spielt, will herrschen. Je unsicherer sich jemand fühlt, je schwerer die Probleme drücken, je kleiner und schwacher er ist, umso mehr wird er getrieben, immer noch mehr zu kontrollieren, andere Menschen zu kontrollieren, seine ganze Umgebung zu kontrollieren, die Zukunft möglicherweise zu kontrollieren. So sein zu wollen wie Gott ist im Übrigen das älteste Problem der Menschen. In der Geschichte von Adam und Eva kommt sie schon vor. Gott setzte die beiden ins Paradies. Und sie, was machten sie? Sie versuchten, dieses Paradies zu beherrschen. Gott sagte, ihr könnt alles im ganzen Paradies tun. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr könnt auch von jedem Baum essen, den es hier so gibt im Paradies, nur eben nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und was taten die beiden? Sie gingen geradewegs zu diesem Baum und nahmen von seiner Frucht. Es war das Einzige, was sie nicht tun sollten. Und genau das taten sie. Und der Teufel sagte zu ihnen, esst diese Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Das ist verlockend, sein zu wollen wie Gott. Das älteste Problem der Menschen. Das Sagen im Leben haben, das Sagen über meine Umstände, das Sagen über die Menschen an unserer Seite, alles im Griff haben, wie Gott regieren und herrschen vom einen Ende der Welt bis zum anderen. Was für eine starke Versuchung. Das wäre doch Freiheit, oder? Ist es nicht. Es ist die tiefste Form der Unfreiheit. Wir pflegen unser Ansehen. Wir spielen Gott, indem wir unser Ansehen bei den Menschen, unser Image, pflegen unser Angesicht zu gewinnen, versuchen nicht es zu verlieren, sondern etwas, wir bauen unser Angesicht auf, ist dann aber ein künstliches Angesicht. Nicht das, was Gott gemacht hat, sondern wir versuchen es besser zu machen, als Gott es gemacht hat. Wer will schon gerne das andere sehen, wie wir wirklich sind? Darum erschaffen wir uns ein Stück selber. Wir erschaffen uns ein neues, perfekteres Angesicht. Wir spielen Rollen, wir tragen Masken, wir täuschen andere, um keine Angriffsfläche zu bieten. Es könnte ja sein, dass einer mich auslacht wegen meiner Pickel, wegen meines Schweißes, meines Angstschweißes, wenn ich vor vielen Leuten stehe oder irgendeine peinliche Situation ist. Es ist sehr, sehr anstrengend, dieses Gottspiel. Volle Kontrolle erlangen. Kontrolle, wir versuchen die Kontrolle zu haben. Eltern kontrollieren ihre Kinder. Ihr Eltern, kontrolliert ihr eure Kinder? Würden eure Eltern, eure Kinder das sagen, dass ihr das tut? Kinder versuchen aber auch manchmal die Eltern zu kontrollieren. Frauen kontrollieren ihre Männer. Oh, was da für Gedanken jetzt in den Köpfen hin und her schwirren. Männer kontrollieren ihre Frauen. Menschen versuchen, andere unter Kontrolle zu bringen. Im Büro, in den Vereinen, in den Parteien, in der Gemeinde, Fragezeichen. Reiche Staaten versuchen, arme Staaten zu kontrollieren. Dazu benutzen wir Mittel wie Schuld zum Herrschen. Wir benutzen auch Mittel wie Angst oder Lob, dass wir Lob geben oder Lob entziehen. Wir haben viele, viele Tricks auf Lager. Wir benutzen unser Schweigen und unser Reden, unseren Zorn und unsere Wut. Wir versuchen, unsere Probleme zu kontrollieren. Das geht schon eine Zeit lang. Sätze wie, damit werde ich schon fertig. Ah, das kann doch kein Seemann nicht erschüttern oder was dergleichen mehr. Ich brauche keine Hilfe der anderen. Ich kann jederzeit damit aufhören. Ja, je mehr sie auf diese Weise ihre Probleme lösen, desto schlimmer wird es für sie. Schmerzen. Schmerzen versuchen wir versuchen ihnen davonzulaufen. Wir versuchen sie auch zu vermeiden. Es gibt viele gute Techniken und Dinge, wie wir Schmerzen vermeiden können, aber es gibt eben auch das, dass wir Schmerzen vermeiden auf Kosten anderer Menschen. Dass wir anderen wehtun. Ich habe gefunden den Satz, jede Sucht eine Flucht. Wir fliehen vor dem Schmerz, indem wir Zuflucht in eine Sucht suchen. Und so hungern Menschen zum Beispiel gegen ihre Schmerzen an oder sie essen dagegen an. Wieder andere versuchen, die Schmerzen zu beherrschen, indem sie gegen sie antrinken oder rauchen oder Drogen konsumieren und Tabletten schlucken. Der Preis ist oft genug unsere Beziehung, weil unsere Mitmenschen das nicht mehr aushalten können. Neue Beziehungen nützen auch nichts. Es gibt unterschiedlichste Arten, den eigenen Schmerz beherrschen zu wollen. Gott spielen, da kommen wir zu den Konsequenzen. Gott spielen macht, früher oder später merkt jeder, dass er nicht Gott ist. Wir haben unser Leben nicht im Griff, das macht Angst. Das ist also der erste Schritt. Wie stehen wir zu unserer Zerbrechlichkeit? Aus eigener Kraft werden wir nicht gesund. Das Eingeständnis ist hart. Zu hart? Nein, es ist realistisch. Die Freiheit beginnt da, wo wir uns nichts mehr vormachen müssen. Und so gesehen vielleicht eine Chance für den Mann in dem Anspiel und für seine Frau und für die Ehe. Hören wir auf damit, Gott zu spielen, denn Gott spielen macht krank. Es führt zu Angst, es führt zu Frustration. Wir schaffen es ja doch nicht. Wenn ich versuche, andere zu kontrollieren, bekomme ich es mit der Angst zu tun, denn ich muss mir ja die Frage stellen, wie lange kann ich das? Und dreht vielleicht der andere irgendwann den Spieß um und ich verliere die Kontrolle und werde selber kontrolliert, was dann? Es ist sehr frustrierend, immer oben aufschwimmen zu wollen, was sowieso auch nicht gelingen kann. Ein Problem ist erledigt und sofort taucht ein neues auf. Und doch tun wir so, als hätten wir das Leben im Griff. Es ist paradox. Erschöpfung. und versagen. Wer Gott spielt, ermüdet. Es ist so anstrengend, man möchte nicht mehr. Man möchte doch endlich zur Ruhe kommen. Kein Wunder, dass der Mann sich so auf den Samstag gefreut hat. Ich glaube, es war sehr viel anstrengender für ihn, als wäre er zur Arbeit gegangen. Eine Rolle zu spielen, das ist das Schwerste. Wenn man etwas verheimlichen muss und nicht zugeben kann. Wenn man immer überlegen sein muss. Psalm 32 sagt, deine Hand ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Was ich getan habe, gestand ich dir. Ich verschweige dir meine Schuld nicht länger. Es gibt Hilfe. Zugeben, dass ich. Das ist der erste Schritt auf dem Weg der Heilung hin zu einem befreiten Leben. Das heißt für mich zugeben, dass ich machtlos bin. Was für eine Chance. Ich darf sagen, ich bin machtlos. Na und? Ich darf sagen, ich bin machtlos. Ich bin nicht Gott. Was für eine Befreiung. In seinem Wort in der Bibel sagt Gott, dass wir Kraft von oben bekommen, wenn wir unsere Schwächen zugeben, statt sie zu leugnen und zu verdrängen. Wenn ich zugebe, dass ich nicht Gott bin, dann erkenne ich drei wichtige Tatsachen im Leben an. Nämlich, ich gebe zu, dass ich nicht stark genug bin. Ich kann auch meine Vergangenheit nicht verändern, die ist da. Ich kann nichts von dem ungeschehen machen, was mir widerfahren ist oder was ich anderen angetan habe. Zweitens, ich gebe zu, dass ich nicht die Macht habe, anderen Menschen zu beherrschen und sie gleichzeitig wirklich leben zu lassen. Ich kann sie nur töten. Mit dem Wollen, mit dem Willen, sie zu beherrschen. Ich kann nur Menschen töten damit. Ich kann ihnen nicht das Leben geben. Das kann nur Gott. Gott kann nur herrschen und Leben geben. Und drittens, ich gebe zu, dass ich keine Macht über meine schlechten Angewohnheiten, mein Verhalten und meine Handlungen habe. Gute Vorsätze reichen nicht. Erinnert ihr euch überhaupt noch an eure guten Vorsätze von vor 5 Wochen? Wir brauchen eine Kraftquelle, die nicht in uns liegt, sondern die außerhalb von uns liegt. Wir brauchen Gott selber, denn er hat uns auf ihn hin geschaffen. Er hat uns so zerbrechlich gemacht, dass wir mit unserer Zerbrechlichkeit zu ihm kommen. Er hat uns so gemacht, dass wir ohne ihn nicht auskommen, niemals, so sehr wir es auch versuchen. Und so schließe ich mit einem Wort der Verheißung aus dem Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Und es steht übrigens auch dieses Wort im Alten Testament, in den Sprüchen habe ich es nochmal gefunden, Sprüche 3, Vers 34. Also, wenn es im Alten Testament steht und im Neuen Testament auch noch einmal vorkommt, dann muss es ein sehr wichtiges Wort sein. Und ich glaube, dass man sich das hinter die Ohren schreibt, nützt nicht viel, weil da sieht man so selten hin. Aber im Herzen sollten wir es behalten. Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Und dieses Wort möchte ich Ihnen gerne nahebringen. Gott schenkt uns seine Liebe und seine Gnade. Er gibt etwas, was wir nicht verdient haben. Sie sind die Kraft, die wir zur Veränderung unseres Lebens auch brauchen. Gnade verändert in der Tiefe. Und wie bekommt man sie? Indem wir gering von uns denken und Gott bitten, uns zu verändern. Nur so geht es. Was müsste sich also verändern? Welche Verletzungen oder Angewohnheiten oder welchen fixen Ideen und Zwängen müssten wir Herr werden oder kann nur unser Gott Herr werden? Vielleicht scheint es zu schwer, diesen Schritt zu tun, aber ich möchte Mut dazu machen, die eigene Machtlosigkeit zuzugeben. Wenn Sie sich das eingestehen, dann haben Sie schon die erste Hürde genommen auf dem Weg zu einem befreiteren Leben. Amen.